Die Frage ist ja immer, wofür investieren wir uns denn in unserem Leben? Wir können es natürlich versuchen in alle Richtungen und dann wird es uns so ähnlich gehen wie hier. Wohin lohnt sich unsere Investition? Investition ist ja ein Fachbegriff aus der Wirtschaft. Ich investiere normalerweise, um einen Gewinn zu erreichen. Also wer das Glück hat, am Ende des Monats etwas Geld übrig zu haben und nicht nur Monat übrig, wenn das Geld alle ist, der tut gut daran, etwas zurückzulegen. Binsenweisheit. Die Waschmaschine könnte kaputt gehen oder so. Oder die Kinder brauchen vielleicht in der Ausbildungszeit noch finanzielle Unterstützung. Dann ist es gut, wenn man was hat. Nun war das früher relativ einfach, ja. So, wisst ihr noch, ganz, ganz früher, als es Draghi noch nicht gab und so, dann hat man sein Geld aufs Sparbuch gelegt und dann kriegte man ein bisschen mehr Geld zurück. Ich fand das ganz praktisch. Heute ist das komplizierter. Heute kann man Gewinne immer noch erwirtschaften, muss das Geld dann irgendwie investieren. Und bevor ich davon noch mehr erzähle, von dem ich nichts verstehe, sage ich, dass man das ja auch im übertragenen Sinn gebrauchen kann. Wenn zum Beispiel eine Mutter oder ein Vater sagt, ich investiere mich in meine Kinder. Oder ein Sohn sagt, ich investiere mich, weiß ich, in meine Mutter oder in meine Freundin oder in einen Menschen. Oder ein Mitarbeiter im Gonsenheimer Netzwerk Miteinander Gonsenheim sagt, ich investiere mich in die Integration von Flüchtlingen. Ja, das ist Integration. Meint ja dann, ich investiere mich in Menschen, denen das gelingen soll. Und so, wer so investiert, also im Sinne von sich selbst investiert, der tut das nicht, um einen Gewinn zu erwirtschaften, sondern weil es sinnvoll ist, weil er oder sie überzeugt ist. Und wer genau hinsieht, merkt ja bei dieser Art der Investition häufig eine tief empfundene Liebe im Herzen. Auch diese Investition bringt natürlich einen persönlichen Gewinn. Wenn ich zum Beispiel mich in die Entwicklung meiner Kinder investiere und mich an dem, was dabei rauskommt, freuen kann, zum Beispiel. Aber es geht in erster Linie dabei eben nicht um mich, sondern ich schaue weg und ich freue mich, wenn dann etwas gelingt. Aber es liegt ja oft gar nicht in meiner Hand. Es gibt so viele Eltern, die investieren sich in ihre Kinder und ernten Ablehnung, das gibt's ja auch. Menschen investieren sich in andere Menschen und werden einfach nur ausgenutzt. Das gibt's auch und das ist tief frustrierend. Die Investition zahlt sich nicht aus. Und doch, das ist das Geheimnis, war sie sinnvoll. So ist das Wort, ich verbreite die gute Nachricht, indem ich mich investiere, zu verstehen. Nur so. Das 42-Tage-Projekt Leben für meine Freunde lädt ja ein, in Beziehungen zu investieren. In die Beziehung zu Menschen, auch in Menschen, die Gott noch nicht kennen. Und nur dann bekommt das einen wirklich schönen Klang, wenn es uns um diese Menschen geht und nicht um uns selbst. Wenn dann eine Resonanz zurückkommt, umso schöner. Aber das liegt ja dann auch an den Menschen, in die wir uns investieren. Und manchmal ist es auch einfach nur ein Geheimnis Gottes. Einer, der Jesus kennengelernt hat und danach alles dafür investiert, dass auch andere Menschen diesen Jesus kennenlernen, das ist der Apostel Paulus. Von ihm, mindestens aus seinem direkten Umfeld, stammt ja der Kolosserbrief des Neuen Testamentes. Und in diesem Brief dreht sich zunächst mal sehr viel auch um interne Gemeindearbeit, auch das muss geordnet werden. Er lobt die dortigen Christen in dieser Stadt für ihre Liebe zueinander. Er steckt sie an mit seiner Begeisterung für den Glauben und macht ihnen Mut, daran beständig zu bleiben. Er gibt ihnen Hilfen, wie man sich in der Gemeinde verhält. Aber das ist eben nicht alles. Das kann nicht alles sein. Gemeinde ist ja nicht nur für sich selbst da, sondern ist die Hoffnung der Welt. So hat es der einflussreiche Willow Creek-Pastor Bill Heibels ja mal gesagt. Und das ist schon ein hoher Anspruch. Ja? Die Ortsgemeinde, Hoffnung der Welt. Aber ich glaube, dass das stimmt. Aber es stimmt auch nur, wenn sich die Gemeinde nicht abkapselt, sondern auch aktiv auf diese Welt zugeht und das, was sie von Gott geschenkt bekommen hat, dort investiert. Wir lesen jetzt also in diesem Kolosserbrief, Kapitel 4, lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen und vergesst dabei nicht, Gott zu danken. Betet auch für uns, damit uns Gott die Möglichkeit gibt, sein Geheimnis zu verkünden, die Botschaft von Christus, für die ich hier im Gefängnis sitze. Und betet, dass ich frei und offen von dem reden kann, was mir aufgetragen wurde. Verhaltet euch klug und besonnen gegenüber denen, die keine Christen sind. Nutzt die wenige Zeit, die euch noch bleibt. Redet mit jedem Menschen freundlich. Alles, was ihr sagt, soll gut und hilfreich sein. Bemüht euch darum, für jeden die richtigen Worte zu finden. Dazu einige Punkte zum Nachdenken. Mein erster Punkt, Gott investiert sich. Dieser Text beginnt ja durchaus ungewöhnlich. Es geht darum, wie der Glaube mit anderen Menschen geteilt wird, aber es beginnt mit Gebet. Ja? Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen und vergesst dabei nicht, Gott zu danken. Wenn ich daran denke, Menschen von Jesus zu erzählen, den Glauben weiterzugeben, fällt mir oft was anderes ein. Dann sage ich vielleicht, Herr, schenk, dass ich ein Gespräch ergib, dass ich die richtigen Worte finde, dass es nicht in so einem dusseligen Streitgespräch endet. Vielleicht beten wir auch gar nicht, sondern legen gleich los. Für Paulus beginnt alles mit diesem Gebet und mit Dankbarkeit. Er erinnert uns daran, dass es nicht darum geht, Menschen irgendwo in einen frommen Club zu kriegen, sondern alles beginnt erstmal mit einem Gespräch mit Gott. Alles beginnt damit, dass ich mich dankbar daran erinnere, was Christus in mein Leben hineingelegt hat. Wovon soll ich denn sonst erzählen? Deshalb war am vergangenen Sonntag für die, die da waren, die anderen haben es leider verpasst, die Freizeit der Frauen. Davon hast du berichtet und haben einige berichtet hier aus diesem Raum. Das war so ein genauso guter Start in die 42 Tage wie der Gottesdienst hier. Das war ja parallel vor 2 Wochen dann. Weil ihr dort ganz tief die Liebe Gottes gespürt habt und einander auch weitergegeben habt. Und das ist der erste Schritt, das nochmal wahrzunehmen. Was für ein Schatz habe ich da eigentlich in meinem Herzen durch seinen Geist? Und es wäre ja dann komisch, wenn wir das für uns behalten, oder? Paulus ist begeistert, dass die Kolosser Jesus angenommen haben und er schreibt in seinem Brief, wie glücklich er ist, dass sie nun Kinder Gottes sind. In Johannes 15, Vers 13 sagt Jesus, niemand liebt mehr als einer, der sein Leben für die Freunde hingibt. Und damit spielt er ja an seinen eigenen Weg ein. Ja? Er ist ja der, der sein Leben für wen? Für seine Freunde hingibt. Jesus bezeichnet seine Jünger, nach dem damaligen Verständnis also weit untergebene Schüler, als seine Freunde. Und für diese Freunde, die er so liebt, gibt er sein Leben, wird Mensch, opfert seine Zeit, opfert seine ganze göttliche Reputation, ja? Ist ihm nichts zu peinlich, stirbt er am Kreuz. Gott investiert in Jesus, durch Jesus, in seine Freunde. Und Jesus ist bereit, alles für sie zu tun. Es ging ihm nicht um Gewinnmaximierung. Es ging ihm nicht darum, seine Bewegung groß und mächtig zu machen. Das ist, glaube ich, deutlich. Jesus bietet seinen Menschen ein Geschenk an. Und dafür gibt er buchstäblich sein letztes Hemd, damit wir Gottes Freunde werden können. Und das malt Paulus den Kolossern nochmal vor Augen. Die wussten das schon. Aber manchmal muss man das neu vor Augen gemalt bekommen. Jesus bietet seinen Menschen dieses Geschenk an. Und noch etwas, er hat nicht nur unsere Beziehung zu Gott und damit uns gerettet, er hat ja auch, und daran erinnern wir uns im Gebet, er hat uneingeschränkte Macht. Jesus, lesen wir im Neuen Testament, war vom Anfang der Schöpfung an dabei. Und er ist für alle Menschen gestorben und er hat die Macht, Menschen mit Gott zu versöhnen. Nicht wir können das möglich machen, dass Menschen mit Gott ins Reine kommen, sondern das macht er schon selber. Und es ist unbedingt notwendig, das zu begreifen, bevor wir mit unserer Botschaft losziehen. Es geht um Gott. Er versöhnt die Menschen mit sich selbst. Und dazu lädt uns Paulus durch dieses Gebet ein, nicht sofort loszuspringen und zu überlegen, na, wen könnte ich mal ansprechen, was muss ich alles tun und initiieren, sondern zu überlegen, was hat Gott für mich getan, was hat Jesus für mich als seinen Freund, als seine Freundin investiert. Was ist er also auch bereit, für meine Freunde links und rechts von mir zu investieren? Freunde jetzt mal im weiten Sinne auch. Nimm diesen Hinweis des Paulus und lass dir das heute von Gott neu zusprechen. Ich habe dich reich beschenkt. Du darfst dich mein Kind nennen, ein Kind Gottes, mein Freund, meine Freundin. Und ich war bereit, alles für dich aufzugeben, um dich zu meinem Freund, zu meiner Freundin zu machen. Ein Geschenk, das wir nicht verdient haben, aber Gott investiert alles dafür. Wir stehen fett in seinem Terminkalender und er übersieht das nicht. Und das bereichert dann das Leben an ganz verschiedenen Punkten. Auch das nur noch mal zur Erinnerung. Ich bin geliebt. Ich bin geliebt, so wie ich bin. Ich muss nicht mehr sein oder vorgeben zu sein. Allein das ist in unserer Gesellschaft doch der Wahnsinn, dass man so geliebt ist, wie man ist. Nicht, wie man sein soll. Vergeben, meine Schuld ist mir von den Schultern genommen. Welche Tonnenlasten sind das manchmal? Ewiges Leben, Leben über den Tod hinaus. Welche Angst werde ich da eigentlich los? Sinn und Fundament für mein Leben. Ja, das macht Freude, weil es Sinn macht. Getragen sein und Begleitung durch Gott. Und dann erleben, dass er meiner Persönlichkeit Entwicklungshilfe gibt. Das göttliche Entwicklungshilfeministerium ist sehr viel effizienter als das, was wir so kennen. Eine prall gefüllte Pralinenschachtel, weil Jesus völlig selbstlos und ohne Aussicht auf Gewinnmaximierung und unter Einsatz seines Lebens in seine Freunde investiert. Er zahlt eigentlich nur drauf. Aber das ist ihm egal. Zweitens, investiere in Menschen, die sich investieren. Kolosser 4 nochmal. Betet auch für uns, damit Gott uns, also mein Paulus und seine Mitarbeiter, damit Gott uns eine Möglichkeit gibt, sein Geheimnis zu verkünden. Die Botschaft von Christus, für die ich hier im Gefängnis sitze. Und betet, dass ich frei und offen von dem reden kann, was mir aufgetragen wurde. Also Paulus sagt ganz unbescheiden, betet doch bitte auch für uns. Er war ja kein Einzelkämpfer, er war außergewöhnlich begabt, sicherlich Paulus, sonst würden wir nicht heute noch seine Texte auslegen. Aber er war nicht so dumm zu glauben, dass er jetzt der Erfolgsgarant ist. Ja, er bringt das schon. Paulus macht den Kolossern deutlich, dass er auf die Gebete seiner Gemeinde angewiesen ist. Er sagt sinngemäß, ohne euch und ohne eure Gebete kann ich gar nichts ausrichten. Ihr könnt daran teilnehmen, dass Menschen von Gott erfahren, selbst wenn ihr tausende Kilometer entfernt seid, indem ihr betet. Darüber war sich Paulus im Klaren, dass er nicht derjenige ist, der Menschen zu Gott führen, mit Gott begeistern kann. Gott selbst muss sie berühren. Er kann nur Wege ebnen. Er konnte diskutieren, argumentieren. Er konnte den Glauben in den schönsten Farben ausmalen. Und doch ist doch klar, jeder Mensch kann das Angebot ausschlagen. Wir sehen das an einem Beispiel in Apostelgeschichte Kapitel 17. Da redet Paulus im Zentrum der damaligen Philosophie in Griechenland auf dem Areopag. Schöne, gut durchdachte Predigt. Bis heute ein Vorbild in Aufbau und Inhalt. Und die Reaktion, einige lachten ihn aus, andere luden ihn zu einer Podiumsdiskussion ein, immerhin. Ein paar Männer kamen auch zum Glauben. Die meisten machten dicht, wie wenn eine Tür zufliegt. Interessant ist auch, dass Paulus, der sich ja hier, wie wir im Kontext erfahren, im Gefängnis befindet, gar nicht an erster Stelle darum bittet, dass sich die Türen des Gefängnisses öffnen. Die Leute sollen, das ist zweitrangig, die sollen beten, dass sich Türen des Herzens öffnen. Andere Türen, sodass Jesus Menschen erreichen kann. Wenn wir Menschen etwas von unserem Glauben weitergeben, dann ist das so, als wenn wir vor ihrer Tür stehen und höflich anklopfen. Wir müssen uns überraschen lassen, ob sie aufmachen oder nicht. Und uns immer wieder vor Augen führen, Wir haben den Schlüssel nicht in der Hand. Aber Gott kann Herzen öffnen und Menschen verändern. Er kann Herzen berühren, wenn sie es zulassen. Und dafür sollten wir beten. Bete für Menschen, die sich dafür investieren, dass andere Menschen verstehen, warum Jesus Christus auf der Erde war. So kannst du von deinem Stuhl aus, von hier oder vom Sofa aus zu Hause etwas tun. Betet für Judith Heise Cabral. Sie gehört zu unserer Gemeinde und bringt die gute Nachricht von der Gnade Gottes an die sicherlich finstersten Orte Südamerikas, in die Gefängnisse. Betet für Martina Süßmuth, ganz woanders auf dem Kontinent, auf einem anderen Kontinent. Sie lebt in einer Wohlstandsgesellschaft in Japan und versucht Studenten die Botschaft von der Gnade Gottes zu bringen. Von der Gnade Gottes. Warum ist das so besonders? Weil das eine gnadenlose Leistungskultur dort ist. Betet für das Leitungsteam unserer Farsi-sprechenden Gemeinde. Amir Pariari, Shima Ismaili, Mahmoud Arad, Pastor Estete Badi, seine Frau Anne Bärbel, Rima Naserian, Radha Kaji Komori. Sie erklären die gute Botschaft Menschen, die Gott als gnadenlosen Herrscher kennengelernt haben. Ja, ja, Allah ist groß, aber Gnade kann ich nicht erwarten. Betet für das Alpha-Kurs-Team, Johannes und Johanna Karzelek, betet für alle, die da mitarbeiten. Und betet füreinander. Ihr alle seid gute Botschafter für die Nachricht Gottes. Betet dafür in den Hauskreisen, Ad-Hoc-Gruppen, wo ihr auch immer seid, im Teamkreis. Betet für die Menschen, die euch am Herzen liegen und die Gott noch nicht kennen. Das ist die andere Richtung. Ja? Betet auch direkt für diese Menschen, dass Gott die Augen öffnet, Herzen berührt. Gott erhört Gebete. Und dann mein dritter Punkt, investiere dich in andere Menschen. Bis jetzt ist ja noch nicht so viel persönliche Investition drin, obwohl Gebet ja schon Aufmerksamkeit, Konzentration und Zeit braucht. Was können wir noch tun? Wenn wir weiterlesen, wird es hier auch ein bisschen konkreter. Nochmal Kolosser 4. Verhaltet euch klug und besonnen denen gegenüber, die keine Christen sind. Nutzt die wenige Zeit, die euch noch bleibt. Redet mit jedem Menschen freundlich. Alles, was ihr sagt, soll gut und hilfreich sein. Bemüht euch darum, für jeden die richtigen Worte zu finden. Vielleicht habt ihr bei dem Bibeltruck mitgearbeitet oder habt ihn wenigstens gesehen. Diesen amerikanischen LKW hier im Bild, umgebaut als Café. Da haben wir als ACK, als Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen, große Aktion gemacht, um auf das Bibellesen hinzuweisen und dafür zu werben. Dieser Truck, der ist nun unterwegs an vielen Orten, um für den christlichen Glauben zu werben. Er wird gefahren und geleitet von einem echten Original, Jürgen Vögele. Er arbeitet für die Missionsgesellschaft Jugend mit einer Mission. Nun, Jugendlicher ist er nicht mehr, aber eine Mission hat er. Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennengelernt habt. Ein echtes Original. Beim Vorbereitungstreffen erzählte er, er war offenbar als Kind auch schon so ein bisschen ein Original, ja. Und er hat schon als Kind etwas vom Glauben mitbekommen in der Sonntagsschule, also so hieß das damals, was heute bei uns Schatzinsel ist. Das Problem war sein etwas anstrengendes Verhalten. Und die Mitarbeitenden der Sonntagsschule haben ihm später gebeichtet, dass sie jeden Sonntag für ihn gebetet haben, dafür, dass er nicht kommt. Allerdings hat Gott dieses Gebet nicht erhört. Ich kann mich gut in die Mitarbeitenden hineinversetzen. Manchmal ist es einfach anstrengend, mit Menschen zu tun zu haben. Wenn wir sie einladen, ist ja noch gut. Kein Problem. Aber stellt euch vor, die kommen tatsächlich. Und sie bringen alles mit. Sie bringen das ganze Gepäck ihres Lebens. Vielleicht brauchen sie Unterstützung. Sie fragen sich, wer hilft mir denn jetzt hier tragen? Ein Zyniker hat mal gesagt, jede Gemeinde findet neue Leute toll, bis sie da sind. Auf einmal beanspruchen die nämlich Raum und Aufmerksamkeit. Sie haben andere Vorstellungen davon, wie eine Gemeinde aussehen soll. Auf einmal prägen die mit. Eine Gemeinde mit einem gewissen Gemütlichkeitsfaktor sollte sich gut überlegen, ob sie das wirklich will. Paulus weiß, dass es viel Weisheit, Kraft und Ausdauer braucht, das Evangelium weiterzutragen und so weit, dass Menschen nicht nur angesprochen werden, sondern dass sie sich auch verankern können in Christus und dann auch in seiner Gemeinde. Was ist hier mit weise gemeint? Lebt so, wie Jesus es von euch wünscht. Seid Menschen, die selbst fest in Christus verankert sind und diesem Lebensstil folgen. Bedrängt niemand, sondern hört zu. Was hilft dir jetzt? Wie kann ich für dich da sein? Welche Worte helfen dir wohl jetzt weiter? Vielleicht auch nur mal das Schweigen? Scheut euch nicht, euer Leben zu öffnen und von euren Erfahrungen mit Gott zu erzählen. Vielleicht machen sie anderen Mut, auch bei ihm Hilfe zu suchen. Kaum jemand interessiert sich für unsere Theorien. Viele interessieren sich dafür, wie man sinnvoll und erfüllt leben kann. Und die einzigen Beweise, die wir dafür haben, sitzen hier im Raum. Viele Menschen haben gegenüber dem Glauben so große Vorurteile, weil sie auch nur die Hälfte davon verstehen. Das ist ein anderes Problem. Manchmal ist das ja so wie bei Stille Post. Ihr kennt dieses Spiel Stille Post, ja? Vorne flüstert einer was ins Ohr, der flüstert das weiter. Und was am Ende rauskommt, hat mit dem, was am Anfang gesagt wurde, ja nichts mehr zu tun. Und so verbreitet sich oft auch der Glaube. Ich stehe manchmal fassungslos irgendwo am Bibeltrakt oder sonst wo, spreche mit Leuten und die erzählen mir, was der Glaube so ist, ja? Und ich denke, hä? Wer hat dir das gesagt? Auch da ist viel mühsame Aufklärungsarbeit notwendig. Nutzt die wenige Zeit, die euch noch bleibt, sagt Paulus. Nutzt die Möglichkeiten, die sich dir bieten, würde ich mal übersetzen. Wir haben ja viele Begegnungen im Leben. Haltet Ausschau danach, wo Gott reden kann, beim Kaffeekränzchen, beim Bierchen mit einem Freund, im alltäglichen Gespräch, über den Gartenzaun hinweg, falls ihr so glücklich seid, einen zu haben. Man kommt vom Hölzchen aufs Stöckchen, übers Rasenmähen, über die neuesten Neuigkeiten und plötzlich erzählt einer, wie es ihm geht. Und dann hör bitte zu, womit sich einer rumschlägt. Und dann erzählt nicht gleich von euch. Hört erst mal zu. Und wir können fragen, ob wir für ihn beten oder ihm unter die Arme greifen können. Ein andermal können wir dann von uns erzählen. Wir sitzen auf der Arbeit mit einem Kollegen in der Pause und erzählen, was wir mit Gott erlebt haben. Wir investieren Zeit, wir investieren in Fragen. Redet mit jedem Menschen freundlich. Alles, was ihr sagt, soll gut und hilfreich sein. Bemüht euch darum, für jeden die richtigen Worte zu finden. Das heißt nicht, dass alles weichgespült sein muss. In der Bibelübersetzung Hoffnung für alle ist das meines Erachtens ein bisschen schwach übersetzt. Ich will es euch mal vorlesen nach der Luther-Übersetzung. Ich glaube, ich habe es auch auf der Folie, oder? Ja. Eure Rede sei allezeit freundlich und mit Salz gewürzt, dass ihr wisst, wie ihr einem jeden antworten sollt. Jetzt habt ihr einen Spannungsbogen, ja? Freundlich, aber jetzt nicht wie Weicheier, sondern mit Salz gewürzt. Mit dem Hammer nicht auf den Daumen hauen, sondern den Nagel auf den Kopf treffen. Es gibt freundliche, ziemlich schwache Weise, es gibt eine freundliche, ziemlich schwache Weise, das Evangelium weiterzusagen, indem man alles verwässert, was Anstoß nehmen könnte. Ja, das ist doch verlogen, oder? Das sind Halbwahrheiten. Paulus ist kein Freund davon, Jesus auch nicht. Und wer es nicht glaubt, soll mal die Bergpredigt lesen. Die fliegt einem um die Ohren. Jesus redet gut gewürzt und einer seiner Worte ist, ihr seid das Salz der Erde. Eine Botschaft, die alle schwierigen Themen umgeht. Wenn wir alle schwierigen Themen umgehen, was haben wir dann? Geschmäckle. Das Evangelium hat Geschmack. Wir haben eine Botschaft, die Geschmack in die Welt bringt, die die Menschen zum Denken herausfordert. Eine Botschaft, die Menschen davor bewahrt, in die falsche Richtung zu gehen, die zeigt, dass Gott ihnen einen guten Weg weist, nicht wir Gott. Ob wir ihn wissen, ist manchmal nicht klar. Etwas Bescheidenheit tut uns da auch ganz gut bei allem Salzgewürzten. Wir lernen immer mit den Menschen mit. Auch mit den Menschen, an die diese Botschaft gerichtet ist. Wir werden staunen, wie oft der Heilige Geist schon zu Menschen gesprochen hat, wo wir es gar nicht dachten und an Orten, die wir gar nicht im Blick hatten. Nachdem in der Bibel klar von einem Auftrag von Bauen und Bewahren der Schöpfung der Rede ist, ja, da steht er ja schon, bewahrt und bebaut die Schöpfung, brauchte Gott eine säkulare Umweltbewegung, um auch Christen daran wieder zu erinnern. Nachdem die Bibel von Christus her gelesen klar von der Gleichberechtigung von Mann und Frau vor Gott spricht, brauchte es eine säkulare und eine politische Bewegung, die den Christen geholfen hat, das auch endlich mal klar zu sehen. Wir können dankbar dafür sein, dass der Heilige Geist überall spricht. Dann können wir aber auch selbstbewusst einbringen, was wir von Gott her verstanden haben. Und manches können wohl wirklich nur wir Christen sagen, dass es einen gnädigen Gott gibt, der sich in uns investiert, bis zum Äußersten. Woher sollen andere das wissen, wenn wir es ihnen nicht sagen? Gott investiert seine Liebe, sein Herz, sein Leben, sich selbst. Es ist beeindruckend und so wertvoll, dass Paulus, wenn er daran denkt, die Liebe Gottes weiterzugeben, in erster Linie das dankbare Gebet im Auge hat. Er malt uns vor Augen, was Jesus schon für uns getan hat. Damit haben wir angefangen. Was er investiert hat, seine völlig selbstlosende, bahnbrechendes Geschenk für jeden von uns. Manchmal vergaloppiert man sich. Er lädt uns ein, für Menschen zu beten, die sich für andere investieren. Und er fordert uns heraus, investier dich auch selbst in Menschen. Und wenn du demnächst auf der Suche nach einem passenden Geschenk bist, versuch's mal mit dir selbst. Mit deiner Liebe, mit deiner Erfahrung mit Gott, mit deinem Mut zuzuhören, auch wenn es mal schwierig wird. Mit deiner Bereitschaft, Schweres mitzutragen, nicht auszuweichen. Mit deiner Freude, mit deinem Lachen, mit deiner Kreativität, verschenk deine Wertschätzung. Ach ja,